Der Körper tut alles, um zu vermeiden, dass er überhitzt. Und überhitzen ist ab 39,5 Grad Celsius. Und das erreicht man relativ schnell. Wenn es heiß ist draußen und man bewegt sich intensiv, hat man schnell mal 39,5 Grad Celsius. Und das ist, ab dann geht es einfach mit der Leistung massiv bergab.
Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Heute bin ich dieses Mal zu Gast, nämlich bei Dr. Ronald Ecker, seines Zeichens Hausarzt und Sportmediziner. Und lieber Ronald, wir sind ja per Du, das haben wir uns im Vorfeld schon ausgemacht. Und jetzt, wenn ich so aus dem Fenster schaue, du hast übrigens voll die schöne Praxis, voll schön hell. Und ich habe noch vorher beim Auto nachgeschaut, 22 Grad, wirklich schöner sonniger Tag. Und wo man dann sagt, okay, wenn man heute eine Spazierrunde macht, ist das ganz nett, wirklich tolle Temperaturen. So, jetzt kommen wir mal zum Leistungssport. Sind das jetzt ideale Wetterbedingungen oder sagst du, naja, es ist schon doch ein bisschen zu heiß?
Ja, natürlich stark abhängig von dem, was man macht. Mhm. Wenn man jetzt schwimmen ist, in dem See, so Open Water schwimmen trainiert, ist perfekt natürlich. Wenn man jetzt sagt, man geht in der Mittagszeit laufen, ist das alles andere als perfekt. Und da sind 22 Grad schon eigentlich zu viel. Wobei manchmal nimmt man das absichtlich in Kauf, wenn man leistungsorientierter Sportler ist und in der Hitze seinen Wettkampf absolvieren muss, dann muss man das auch trainieren.
Welche Bedingungen waren denn eigentlich so die besten, wo man jetzt dann sagt, okay, jetzt haben wir Juli und August, wo sagst du, naja, eher wahrscheinlich in den Morgen- und Abendstunden, oder?
Ja, auf jeden Fall in den Morgenstunden. Mhm. Morgenstunde ist sicher das Beste.
Ja.
Da ist die Luft kühler, da ist weniger Ozon. Man weiß zum Beispiel statistisch bei den Marathonläufen, die beste Temperatur ist wirklich so zwischen 4 und 10 Grad Celsius. Und alles, was drüber ist, ist eigentlich schon, zumindest laut statistisch, zu warm für Rekordzeiten.
Du bist Marathonläufer?
Ja, Hobby. Ich war einmal ein ganz guter Läufer früher, das war schon Jahrzehnte her.
Ja, Hobby. Haha, genau. Wie viele Marathons bist du voriges Jahr gelaufen?
Voriges Jahr 6 oder 7.
Ja, ja genau, ja. Voll das Hobby. Haha. Sorry, wenn ich mich da jetzt wirklich lustig machen muss drüber. Aber wenn du jetzt, reden wir mal jetzt von dir. Also auch wenn du als Hobbysport siehst, also für mich ist das Höchstleistung. Was ist denn da für dich ideal? Wo sagst du, okay, boah, jetzt wird es mir schon zu heiß?
Ich scheue die Hitze wie der Teufel das Weihwasser, wie man so schön sagt.
Ja,
ich bin ein voller Kälteläufer. Mhm. Ich renne gern bei minus 10 Grad, ist mir wurscht. Aber sobald es warm wird, bin ich mit dem Kreislauf so schnell am Ende, weil ich auch Schwitzer bin. Also wahnsinnig viel Flüssigkeit verliere. Und ich verliere so viel Flüssigkeit, so wie viele andere auch. Und du kannst das nicht ersetzen, die Flüssigkeit, wenn du länger laufst. Du hast keine Chance. Das heißt, du wirst einmal früher oder später dehydrieren, das heißt Flüssigkeitsverlust erleiden und das geht einfach total auf die Leistungsfähigkeit. Und wenn der Körper dann versucht, Schweiß einzuspannen, dann kommt die Überhitzung.
Mhm. Apropos Flüssigkeit, so bei einem Marathon, hast du mal schon vorher und nachher auf die Waage gestellt?
Ja, schon.
Was verliert man da so an etwa?
Ja, so dramatisch ist es nicht, ja, weil man versucht schon, dass man da relativ viel isst dazwischen. Weil sonst geht das einfach nicht mit der Energie. Ja, 2 Kilo werden es ungefähr sein. Mhm. Ist gar nicht so dramatisch, ist gar nicht so viel, wie man glaubt.
Also Flüssigkeit ist ja das A und O, aber ich glaube, das ist ja auch wieder so eine Sache mit Maß und Ziel, oder?
Natürlich, ja genau. Erstens einmal soll es die richtige Flüssigkeit sein, weil wenn man jetzt Marathon läuft und nur reines Wasser trinkt, das haut auch nicht hin. Das kann sogar böse enden, wenn es ganz dramatisch läuft, wenn man einfach dann Salzmangel erleidet, Natriummangel, ja. Und ja, es ist eh sowieso, man schwitzt in der Hitze mindestens 1,5 Liter pro Stunde. Das wird dann mit zunehmender Dauer dann weniger und das kann man nicht da trinken. Man kann vielleicht 1,5 Liter pro Stunde trinken, wenn man gemütlich im Schaukelstuhl sitzt, aber nicht beim intensiver das sich bewegen. Ja, genau, da ist der Magen einfach in der Verdauungsfunktion oder der Darm in der Verdauungsfunktion deutlich schlechter, weil der Körper mit etwas anderes beschäftigt ist als mit der Verdauung. Also recht viel. Mehr als 3/4 Liter pro Stunde, da muss man sich schon bemühen.
Mhm.
Und das ist halt ideal aufgeteilt natürlich auf alle 10, 15 Minuten, so 200 Milliliter.
Du sagst, du bist der Typ. Gibt es unterschiedliche Typen, die halt bei der Hitze vielleicht weniger Probleme haben und andere mehr?
Total. Total. Es gibt total die Hitzeläufer und die Kälteläufer. Ein klassisches Beispiel sind natürlich die, wenn wir so jetzt beim Marathon bleiben, die Schwarzafrikaner.
Ja.
Erstens haben die andere Konstitution, sie sind es gewohnt, sie trainieren in der Hitze. Man kann sich natürlich adaptieren auch an der Hitze, man kann sich gewohnen dran.
Mhm. Gibt es da, ehrlich gesagt, auch so Hitzetrainings, wo man dann sagt, es gibt bewusst so ja, Trainingseinheiten, die so in wärmeren Räumen stattfinden oder dergleichen?
Ja, gibt's. Mhm. Also im Gesundheitssport natürlich nicht, das ist ein Blödsinn, das würde ich nicht machen und nicht empfehlen. Aber Menschen, die wissen, sie machen ihren Bewerb in Zeiten, Ländern oder was auch immer, wo es einfach heiß ist, die müssen sich da exponieren. Extrembeispiel ist immer, jetzt gerade läuft es gerade Race Across America, da gibt es einfach Hitzephasen durch die Wüste durch, unter Anführungszeichen. Und ich kenne natürlich einige persönlich, gerade der Wolfgang Fasching ist ja ein Oberösterreicher, und der hat schon Trainingseinheiten am Rad in der Sauna gemacht, einfach bewusst sich exponiert, weil es einfach so ist.
Das denke genau. Ich mir. Was passiert eigentlich im Körper, wenn ein Leistungssport in der Hitze ausgesetzt ist?
Naja, der Körper tut alles, um zu vermeiden, dass er überhitzt. Mhm. Und Überhitzen ist ab 39,5 Grad Celsius. Und das erreicht man relativ schnell. Wenn es heiß ist draußen und man bewegt sich intensiv, hat man schnell einmal 39,5 Grad Celsius. Und das ist, ab dann geht es einfach mit der Leistung massiv bergab.
Aber weißt du, sagst 39,5 Celsius, also das ist ja wirklich hohes Fieber eigentlich.
Ja, genau. Ja. Genau. Und der Körper wehrt sich mit allen möglichen Maßnahmen, macht die Gefäße weit, der versucht eben Schweiß zu erzeugen und durch die Verdunstungskälte. Das funktioniert solange die Luftfeuchtigkeit nicht groß ist. Wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, dann nutzt der Schwitzen auch nichts mehr. Und der Körper versucht einfach, dass er die ideale Körpertemperatur behält. Und das ist wohl bei 37 Grad Celsius und er schafft es aber nicht. Also er scheitert kläglich dran, wenn es draußen heiß ist und man sich intensiv bewegt.
Aber merkt man das öfters ein bisschen zu spät? Also ich gehe jetzt einmal davon aus, ich weiß, wie er sich Fieber anfühlt. Also ich habe erst vor 1,5 Jahren 40 Grad Fieber gehabt. Ich glaube, das fühlt sich ja doch anders an, als wenn du jetzt überhitzt bist.
Ja, das glaube ich auch, einfach weil beim Fieber liegst du halt im Bett und bei genau. Der Hitze bist du halt fokussiert und bewegst dich und hast den Fokus auf die Leistung, also das Optimieren der Leistung. Und ja, die Athleten, die sich damit beschäftigen, versuchen eh mit verschiedenen Maßnahmen das irgendwie in den Griff zu bekommen, aber ganz kriegt man es in den Griff, muss man ganz ehrlich sagen.
Also darf man absichtlich einmal was aufs Wetter schieben, wenn man halt dann einfach sagt, okay, man hat seine Leistung nicht erbracht.
Ausreden braucht man immer, zumindest der typische Österreicher.
Aber und jetzt ganz ehrlich, wenn man dann wirklich sagt, es war einfach schlichtweg zu heiß.
Absolut, aber das ist ja für alle gleich, die Bedingungen. Ja, genau. Also kann schon natürlich das Ausrede
gelten lassen. Aber wenn man so seine eigenen Ergebnisse vom Vorjahr oder sowas misst, dann kann man jetzt nicht definitiv sagen, okay, es ist jetzt vielleicht sagen wir es dann mal wirklich, hart gesagt, um 10 Grad heißer, wärmer, dann kann man eigentlich schon fast davon ausgehen, dass man vielleicht nicht das Ergebnis wieder erzielen kann, oder?
100%, also keine Chance. Da musst du so viel stärker sein und mehr trainiert haben, dass du das gleiche Ergebnis wie im Vorjahr erzielst, sonst keine Chance.
Was würdest du, sagen wir eher beim Leistungssport immer gewinnen, wir haben ja wahrscheinlich auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die Hobbysportler sind, was würdest du denn so ein bisschen gleich mal vorweg mit auf den Weg geben?
Ja, auf jeden Fall das Training nicht unterbrechen, nur weil es heiß ist. Also ich würde das ganzjährig machen, weil es ja wichtig ist, weil sobald man das jetzt sagt, das ist so heiß und ich mache jetzt 8 Wochen Pause, wird man abbauen. Also ich würde auf jeden Fall ganzjähriges Training empfehlen und dann halt, wie gesagt, die Maßnahmen in die frühen Morgenstunden verlegen halt, wenn es irgendwie möglich ist. Also zweite Wahl ist dann die Abendstunde, zweite Wahl, am besten ist es in der Früh. Und dann, mein Gott, dann läuft man halt vielleicht einmal im Wald, wo Schatten ist. Ja, und dann schützt man halt den Kopf vielleicht mit einem Kapperl oder so einem Kopftuch. Und das, wenn man das macht, dann ist das auch nicht nur vorteilhaft, weil dann führt die Abstrahlung vom Kopf, die wichtig ist. Und dann muss man jetzt schauen, dass man das alle 20, 30 Minuten am Nasen macht. Das ist auch eine Sache der Organisation. Muss man halt irgendwo laufen, wo es halt dann irgendwann einmal eine Quelle gibt.
Weil du sagst, man sollte unbedingt weitermachen. Erlebst du das jetzt da vielleicht bei manchen Patientinnen und Patienten, die dann sagen, ah, mir ist zu heiß gewesen, es tut mir über den Sommer nichts und auf einmal ist Herbst und so, na, es tue ich noch über nichts oder sowas, dass da ein bisschen ein Schlendrian dann reinkommt durch den Sommer, durch die Hitze?
Definitiv, aber für mich ist das fast ein bisschen ein Geschäftsmodell, weil ich biete ja Fitnesstraining für ältere Personen an und bei uns ist es gut gekühlt.
Ja.
Immer gleich und das ist natürlich eine gute Alternative.
Jetzt möchte ich dann wieder zurück zum Leistungssport kommen. Mal angenommen, es ist der Tag X, man hat einen Wettkampf und es sind jetzt wirklich jenseits der 30 Grad. Wie geht man da morgens schon vor?
Also eigentlich schon am Vortag. Eigentlich schon Wochen vorher akklimatisieren.
Okay.
Akklimatisieren dauert mindestens eine Woche, besser länger. Also dass man sich einfach dran gewohnt. Ja, das ist immer das Ärgste.
Was heißt das Akklimatisieren? Also da muss man ja schon hoffen, dass Tage zuvor auch schon so heiß ist.
Genau,
oder?
Genau,
ja.
Genau. Oder Trainingslager so gestalten, dass man, mhm, also es ist wirklich jetzt Hochleistungssport,
ja,
also, dass man das die Möglichkeit hat, dass man da in das wirklichere Gefilde fährt.
Gott, es ist wirklich sehr, Entschuldigung, wenn ich nochmal unterbreche. Mal angenommen, wir haben jetzt ein Tief und wir wissen, aber in einer Woche hat man 30 Grad. Gibt es dann wirklich noch einen, die sagen, hey, ich fliege jetzt noch gar
nicht? Das kennen die nicht. Nein, da ist für Action.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Das ist too much.
Oder? Ja, okay.
Ja. Nein, das darf ich nicht. Naja, es beginnt am Vortag einfach mit dem Trinken. Oder wenn der Wettkampf am Abend ist, dann am gleichen Tag in der Früh. Also man kann sich definitiv hydrieren. Mit Flüssigkeit voll pumpen praktisch.
Am Vortag also kann man schon vortrinken?
Naja, schon.
Okay.
Man kann den Körper wirklich gut hydrieren, weil das ist um und auf, dass man ausreichend schwitzen kann. Dass der Körper den Schweiß loslässt und nicht behält für sich, wenn man schon in den Wettkampf geht mit einem schlechteren Wasserhaushalt. Also beginnt definitiv am Vortag, wenn es am nächsten Tag heiß ist, oder am gleichen Tag, wenn der Wettkampf am Abend ist. Und dann gibt es halt, wenn man bei Wettkampf in der Hitze teilnimmt, ist das Wort Aufwärmen eigentlich fehl am Platz. Dann will man sich genau das Gegenteil, man will sich eben nicht aufwärmen, man will eben kühl bleiben. Da kann man sich ein bisschen lockern, Gymnastik machen, aber gerade das Aufwärmen ist dann nicht das Richtige. Ganz im Gegenteil, die Athleten, die halt die Möglichkeit haben, es geht auch nicht immer, versuchen sogar, dass so Pre-Cooling-Maßnahmen machen vor einem Wettkampf, nämlich, dass sie zum Beispiel Kühlwesten tragen. Ja, zum Beispiel irgendwo auf einem Radergometer sitzen, ganz locker treten und eine Kühlweste anhaben, die den Körper also sogar ein bisschen runterkühlt, sogar unter der Normaltemperatur. Weil zum Schluss müssen sie raus in die Hitze. Je länger, je weiter man das rauszögert, diese 39 Grad, die besagten, desto besser ist. Weil bei 39 Grad reguliert der Körper runter. Bei jedem Menschen.
So, jetzt ist der Wettkampf vorüber. Wann war ja erfolgreich? Von dem geben wir es den Frauen mal aus. Wie geht man dann weiter vor? Okay, man hat es wirklich gut überstanden. Wie bringt man dann den Körper sozusagen zum Abkühlen?
Ja, das Einfachste ist eine kalte Dusche.
Okay.
Ja.
Also, weil alle sagen, man sollte nicht überhitzt vielleicht jetzt kalt duschen oder sowas.
Das dann tun wir halt stufenweise runter. Genau. Fangen so lauwarm an, dann kühl und dann kalt. Viele, die leistungsorientiert trainieren, haben natürlich im Leistungszentrum, wie zum Beispiel in Linz auf dem Olympiazentrum, so ein kühles Becken, so ein Eisbecken. Die hupfen dann schon rein. Es hat zwar wieder zweischneidiges.
Ich wollte gerade sagen.
Genau, ja, genau, weil es ist schon gut für die Regeneration. Was aber der Nachteil ist, dass Anpassungsprozesse möglicherweise gebremst werden. Du wirst durchs Training Anpassungsprozesse induzieren und da ist oft ein bisschen Entzündung dabei. Das braucht es. Und wenn man ins kalte Becken hupft im Anschluss, dann kann das vielleicht unterbunden werden oder schlechter funktionieren.
Mal angenommen, man hat es übertrieben. Man hat jetzt wirklich so. Ein Hitzeschock, gibt es das unter Leistungssportlern auch noch, wo man sagt, man passt überall auf, aber trotzdem gibt es dann so einen Hitzeschock?
Definitiv. Es war gerade in Wels am Wochenende der Triathlon-Europacup, der Erwachsenen und der Juniorinnen, wo meine Tochter teilgenommen hat. Und da hat es ein paar Athleten, die jahrelange Erfahrung haben, die trotzdem im Ziel massiv kollabiert sind. Also wirklich massiv kollabiert. Das heißt, sie kollabieren, sie setzen sich wieder auf und kollabieren wieder, sie setzen sich auf und kollabieren wieder und die müssen dann einfach gekühlt werden und mit Flüssigkeit versorgt werden in Infusionsform.
Also das geht dann eigentlich nur intravenös. Also
ja, so, genau. Ja, das genau. Bin dann ich dazu zuständig, dass ich das wieder
also du weißt dann schon, was zu tun ist in der
Ja, genau. Genau. Wenn du selber Athlet bist und dann als verantwortlicher Mediziner vor Ort bist, dann weißt du das ungefähr, was in die jetzt vorgeht, in die Athleten.
Ist dir sowas in der Ort schon mal passiert?
Meine Leistungssportzeit ist so lang her, dass ich habe schon verdrängt. Das ist mir sicher schon passiert, 100 Pro.
Ja, lieber Ronald, wir sind jetzt mit der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten. Eine gesunde Viertelstunde heißt es ja und ich beende immer gern mit einem Tipp, mit einem Hinweis. Gibt es irgendwas, was du da jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch gerne sagen möchtest? Eben den Hobby-Sportlern, da haben wir schon Tipps gehört, aber auch all jene, die einfach sagen, okay, ich bin jetzt wirklich Leistungssportlerin, Leistungssportler, das war da nur ein Anliegen.
Ja, du, Leistungssport hat mit Gesundheitssport nichts am Hut, aber die Leistungssportler haben Vorbildfunktion und sind einfach Vorreiterpunkt Innovation. Also du brauchst nur, das klassische Beispiel ist immer der Motorsport, du siehst, was sie da tut und was dann auf die normale Straße übernommen wird, aber in anderen Leistungssportarten genauso jetzt mit den Variables, das ist schon toll. Ist ein Riesenunterschied trotzdem zwischen leistungsorientierten Sport und Gesundheitssport. Und die Leistungssportler müssen sich manchmal bewusst Gefahren aussetzen, das empfehle ich gesunden Sportler einfach nicht. Also um die Mittagszeit bewusst trainieren, weil eben der Wettkampf in der Hitze stattfindet, das würde ich nicht machen. Das ist ungesund. Würde ich nicht machen. Sonnenschutz ist ein gewisses Thema natürlich, ja, klar. Natürlich soll man sich die Haut schützen, vor allem zu Beginn des Sommers. Und da macht es keinen Sinn, irgendwelche fetten Hautcremen zu verwenden, weil die verstopfen halt die Poren. Dann kann der Schweißfluss wieder nicht so funktionieren. Den Tipp habe ich schon gegeben, dass man nicht aufhört, das Ganze direkt trainieren sollte, auf die frühen Morgenstunden. Mehr trinken, wissen, dass man ja am Tag ohne Sport schon 2 bis 3 Liter trinken soll. Und wenn man pro Stunde Sport 1 Liter mehr rechnet, kommt das ungefähr hin. Da muss man oft gar nicht so auf das Durstgefühl verlassen, sondern wirklich ein bisschen Strategie einbringen, dass man sagt, okay, ich rechne mir das aus und ziehe das einfach durch, die Trinkmenge. Das Wichtigste ist, nicht alles allzu ernst nehmen und dann mal ein bisschen Spaß dabei haben.
So. Und somit steht einem sportlichen Sommer nichts mehr im Wege.
Ja.
Super. Herzlichen Dank, lieber Ronald, und auch dir einen wunderschönen Sommer.
Danke sehr,
Kathi,
danke.
Kathi, danke.